Die AfD kümmert sich gar nicht mehr um die Grünen. Das war nur die eine Etappe. Die eigentliche Etappe kommt jetzt. Ja. Und das ist der Kampf gegen die CDU. Und ihr zu unterstellen, dass sie jeden Tag ihr Wort bricht, weil sie nicht 100% dessen umsetzen kann, was sie selber für richtig hält, beziehungsweise in ihr Programm geschrieben hat. Das ist natürlich ein Witz in Tüten. Das ist in einer Form antipolitisch und antideutsch gedacht, weil in Deutschland konstitutives Element unserer Form von Parlamentarismus und Demokratie Koalitionsregierungen sind. Die AfD wird immer behaupten, dass sie ein Opfer ist. Also was immer sie ihr geben, sie wird trotzdem behaupten, wir sind ein Opfer, wir haben ja noch nicht alles. Man enthält uns etwas, wir wollen alles und solange wir nicht alles haben, sind wir ein Opfer der Umstände bzw. des Kartells. Ja, also die Opferrolle kriegen sie denen nicht abgenommen, das ist auch naiv.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Frühjahrspause. Und damit es dann auch aus diesem Anlass vielleicht ein bisschen rund geht, haben wir einen Mann eingeladen, der gerade ein Buch mit einem ziemlich provokanten Titel auf den Markt geworfen hat. Mehr dazu gleich. Sie werden ihn, also diesen Mann, mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Sehen kennen. Er steht auf der Gästeliste der deutschen Talkshows ziemlich weit oben. Der Mann ist hauptberuflich Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei RTL, außerdem Kolumnist für den Spiegel und, wie gesagt, Buchautor. Nikolaus Blome. Und wie sich das dann für einen Buchautor gehört, zugeschaltet, standesgemäß, von der Leipziger Buchmesse. Guten Morgen, Nikolaus Blome.
Guten Morgen.
Vor mir liegt ein Buch, um genau zu sein, natürlich Ihr Buch. Und ich würde mal sagen, wenn ich das freundlich formuliere, Sie wollen aufrütteln. Wenn ich es überspitzt formuliere, sage ich, Sie suchen vielleicht auch ein bisschen Streit, weil der Titel des Buches ist wahrscheinlich für viele Menschen Affront. Ich nenne den Titel gleich mal. Aber Herr Blome, nur mal so für die gefühlte Wassertemperatur. Welche meiner Thesen trifft zu oder gibt es noch eine andere?
Ich würde sagen, beide. Denn Sie werden natürlich dieses auch schon ein bisschen erschöpfte Land nicht mehr aufrütteln, wenn Sie das unbedingt möchten. Wenn Sie nicht auch ein bisschen polarisieren und beziehungsweise Streit suchen, eben mit jenen, die dieses Land im Laufe der Jahrzehnte, wie ich finde, ein bisschen und an manchen Stellen auch sehr aufs falsche Gleis gesetzt haben.
Okay, dann wäre es jetzt, glaube ich, an der Zeit, mal den Titel zu nennen. Das ist ja eine durchaus wichtige gute Info.
Sehr gut.
Falsche Wahrheiten, 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. Meine Frage, wann haben Sie das Buch eigentlich geschrieben? Vor oder nach dem Ampelbruch?
Nein, es ist so über die letzten, würde ich sagen, 12 Monate entstanden. Und dann kam der Ampelbruch dazwischen, muss man beinahe sagen. Ja. Denn ursprünglich sollte das Buch nicht jetzt vor 2 Monaten erscheinen, im Januar, sondern eigentlich so 1,5 Monate vor der Bundestagswahl, so wie sie geplant war, nämlich im September. Und dann haben wir das vorgezogen. Ich glaube, das hat der Sache gut getan, weil mit der ganzen Debatte, die wir jetzt auch über den Koalitionsvertrag haben und die Fragen, verfolgen wir weiter diese Politik, die eine ganze Zeit lang auch unter Angela Merkel gemacht worden ist, aber wie ich finde, auf falschen Fundamenten ruht, auf falschen Wahrheiten eben ruht, auf Annahmen und so Sätzen, ja, die wir alle kennen, die aber nicht stimmen, wie ich glaube, oder nicht mehr stimmen.
Ja, nenne ich gleich
also,
mal ein paar.
Geht es in die Richtung weiter oder drehen wir an bestimmten Stellen jetzt bei?
Ja, lassen Sie uns mal über die Inhalte sprechen. Wir robben uns da mal ran. Ich nenne mal ein paar Kapitelüberschriften, damit der Hörer auch schon mal so richtig im Film ist. Ich fange mal mit der Einleitung an. Die Überschrift der Einleitung ist, wenn schon Kulturkampf, dann bitte der Richtige. Da habe ich gedacht, Sie wollen es aber auch wirklich wissen, ne? Also es gibt keinen Zweifel, wenn man das Buch anfängt zu lesen, in welche Richtung das geht.
Ja, das ist vielleicht aber anders, als Sie auf den allerersten Blick denken könnten. Mir geht es eben nicht um diese Art von Kulturkampf, den wir gerade unter anderem in den USA sehen. Also soll man jetzt wieder das N-Wort benutzen dürfen? Bin ich schon ein Held, wenn ich ein Schweinenackensteak esse? Also diese Art von Kulturkampf um habituelle Haltungen, Gewohnheiten. Manche Milieus, die sagen, das ist aber unmoralisch, wenn man das noch macht. Und andere sagen, doch, das will ich jetzt aber unbedingt machen. Das interessiert mich eben überhaupt nicht. Das halte ich für vollständig vergeudete Lebensmühe. Mir geht es um wenn schon Kulturkampf, dann der richtige, um Fragen wie, haben wir eigentlich das richtige Bild von unseren Rentnern und deren Lage? Mhm. Und welche Politik machen wir dann für Rentner, für 21 Millionen Leute? Haben wir das richtige Politik von unseren Erfolgen oder Misserfolgen im Klimaschutz? Und machen dann die richtige oder eben falsche Politik, wenn das Bild, was wir davon haben, falsch ist, ja, in Sachen Klimaschutzpolitik und. Und das können Sie durch die harten Themen durchdeklinieren. Das, ja, war mir wichtig. Durch die Themen, die wirklich die Leute angehen, weil sie in ihr Portemonnaie langen, weil sie ihre Lebensumstände wirklich maßgeblich prägen von Arbeit bis eben Alter. Und, ja, nicht dieses Geheische und Gewänze um bestimmte Worte, um, ja, bestimmte Gender, Gaga oder auch nicht Gaga Verhaltensweisen. Das finde ich absolut nebensächlich im Vergleich zu diesen anderen Sachen.
Ja, ich habe das Buch zur Vorbereitung natürlich gelesen, aber wir müssen das ja so ein bisschen auch aufarbeiten für die Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, was wollen die beiden eigentlich da von mir? Die kennen das Buch vielleicht noch nicht. Und Klima.
Wir müssen das Buch kaufen.
Ja, unbedingt. Ja.
Und das ist ja eine Dauerwerbesendung.
Na, ich hoffe nicht ganz. Zwei Kapitel haben Sie dem Thema Klimaschutz gewidmet. Ein Leitsatz, den wir alle kennen, Klimaschutz ist alle. Und der zweite, und das nehme ich dann vielleicht mal als, so ein bisschen als Brücke in die Gegenwart, ein anderes Kapitel ist überschrieben mit Deutschland tut viel zu wenig für den Klimaschutz und verfehlt seine Ziele. Den Satz kennen wir ja alle. Aber den Fehler hinter dieser Aussage, das nutzen wir doch jetzt mal aus, den müssen Sie uns mal genauer erklären, auch vielleicht im Hinblick auf die gerade erfolgte Grundgesetzänderung, Stichwort Klimaneutralität.
Also, Deutschland hat ein mehrfach verschärftes Klimaschutzziel, das lautet, 2045 möchten wir gerne CO2-neutral sein, und auf die Grundgesetzänderung kommen wir gleich. Bis dahin gibt es einen gewissen Pfad und vor allen Dingen gibt es gewisse Etappen von Jahr zu Jahr, nämlich wie sehr der CO2-Ausstoß, also die Produktion von klimaschädlichen Gasen, Kohlendioxid, so vorangehen soll, beziehungsweise eben abnehmen soll. Das wird jedes Jahr geprüft und dann gibt es ein Ergebnis und dann hat man das halt erreicht oder nicht. Und die Jahre 2022, 2023, 2024 hat Deutschland dieses Klimaschutzziel, weniger CO2 in bestimmten Etappen, unterm Strich erreicht. Das muss man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist einfach so. Das hat, mhm, das Ziel erreicht. Einzelne Sektoren, wie hat der Verkehr sein kleines Subziel auch erreicht? Oder hat das Heizen von Wohnungen, das auch weniger CO2 produzieren soll, das Wohnungs-CO2-Ziel, wenn man so will, erreicht? Da fällt die Bilanz gemischt aus, wie auf jedem guten Zeugnis haben sie gute Noten und schlechte Noten. Und unterm Strich steht halt, sind sie versetzt worden oder nicht. Deutschland ist dreimal versetzt worden, hat aber an bestimmten Stellen nicht ganz so gute Noten und an anderen Stellen eben so gute Noten, dass das quasi überkompensiert wird und unterm Strich noch ein drittes Mal zu einem Erfolg geführt hat. Unsere Debatte fußt aber auf der Wahrnehmung einzelner Ziele. Also der Verkehr hat schon wieder versagt, mhm, hat schon wieder nicht genug abgeliefert.
Die Sektorendebatte.
Die Sektoren. Auf der Basis gibt es auch noch Gerichtsurteile, die Deutschland insgesamt zu irgendwas verurteilen sollen, obwohl das Gesamtziel CO2-Reduktion erreicht worden ist. Und das Fokussieren auf die einzelnen Ziele, die eben nicht erreicht wurden, die einzelnen Unterziele, die nicht erreicht wurden, das Ignorieren des des Gesamterfolges, hat Deutschland auf die falsche Piste gesetzt.
Inwiefern?
Denn das Heizungsgesetz.
Inwiefern?
Naja, weil anstatt den Leuten mal zu sagen, zum einen so gesellschaftspsychologisch, das habt ihr jetzt ganz gut gemacht. Ihr habt gespart, ihr habt akzeptiert, dass bestimmte Dinge teurer geworden sind und deswegen habt ihr weniger davon konsumiert. Und das führt, das ist ja der Mechanismus, dann zur Vermeidung beziehungsweise zum Einsparen von CO2-Ausstoß. Habt ihr gut gemacht. Bravo. Bravo Deutschland, gut gelaufen. Wir sind beim Klimaschutz echt on track. Gab es eine Debatte, das reicht alles nicht. Wir müssen jetzt noch mehr machen. Am besten ein Fahrverbot. Am besten noch das hier oder jenes und noch teurer. Da fragen sich die Leute irgendwann, Moment mal, wir haben das Ziel erreicht, aber ihr wollt jetzt zur Strafe uns meinetwegen ein Tempolimit draufdrücken oder ein Fahrverbot oder die Preise für dies und das noch teurer machen. Warum denn?
Darf ich Sie da einmal kurz unterbrechen? Das bedeutet aber nicht, dass Sie die einzelnen Maßnahmen, angenommen es käme zu einem Tempolimit, dass Sie per se einfach erstmal sagen, Tempolimit ist schlecht. Sie stellen bloß einen anderen Kontext her.
Naja, wenn Sie argumentieren, Sie können nur schwer argumentieren, du hast zwar das Klassenziel erreicht, aber trotzdem bestrafen wir dich und nehmen und erlegen dir ein Tempolimit auf, das viele Leute vielleicht eben nicht mögen. Klammer auf, es nutzt dem Klima auch sehr, sehr, sehr wenig, fast nicht messbar wenig. Aber wenn Sie für ein Tempolimit sind, fair enough, können Sie gerne sein. Aber den Leuten zu sagen, wir müssen das jetzt machen, weil wir haben unsere Ziele nicht erreicht, da ist eben ein Teil dieses Satzes gelogen.
Und wenn ich dem dann folge, dann finden Sie die Grundgesetzänderung ja wahrscheinlich schlecht. Überzogen?
Nein, ich finde die Grundgesetzänderung, also ich finde, man kann sich lange darüber streiten, ob wir wirklich so ein Infrastruktur-Sondervermögen brauchen. Das ist kein Sondervermögen, das sind extra Schulden.
Ja.
Das sollten wir vielleicht mal in der Semantik klar haben.
Ja.
Und darüber kann man sich lange streiten. Da bin ich sehr skeptisch, ob man das wirklich braucht. Jetzt ist es beschlossen, dann ist es eben so. Die Zweckbindung mit ins Grundgesetz zu schreiben, beziehungsweise mit ins Grundgesetz schreiben zu müssen, nämlich Zweckbindung 1, Infrastruktur, oder Zweckbindung 2, Klimaschutz, beziehungsweise Erreichung von Klimaneutralität, finde ich dann unkritisch. Ich kann mich darüber nicht aufregen. Damit ist auch nicht das Klimaschutzziel, nämlich Neutralität 2045, zu einem Staatsziel oder von Grundgesetzrang erhoben worden, sondern es ist allein die Zweckbindung damit reingeschrieben worden, weil sie damit reingehört, denn es soll ja eine Zweckbindung geben. Also wer sich jetzt darüber aufregt von den Klimaschutzgegnern, oh Gott, damit ist ja das Klimaschutzziel und diese Neutralität zum Verfassungs- und Staatsziel erhoben worden, der irrt. Der weiß übrigens auch, dass er irrt, der macht halt nur Propaganda.
Wenn wir das mal als sozusagen ersten Flock nehmen zu dem, was die schwarz-roten Gespräche und Beschlüsse ergeben haben, was finden Sie denn insgesamt gut? Über das Schlechte reden wir natürlich auch noch. Aber was ist für Sie als Beobachter, als langjähriger Beobachter dieser politischen Szene, auch im Vergleich zu den anderen Koalitionsgesprächen, was finden Sie richtig gut?
Darf ich noch einen Satz, klassisch Politikerphrase,
Aber logisch.
In dem Buch geht es ja auch darum, also falsche Prämisse, falsche Annahme, falsche Wahrheit und dann geht das in die falsche Richtung und das hat halt auch Folgen. Und eine Folge dieser Klimaschutz, in Anführungsstrichen, Übermotivierung, diesen missionarischen Eifer, war halt auch das Heizungsgesetz,
für das man
sich nicht Zeit lassen wollte, weil man das Gefühl hat, oh Gott, wir liegen so weit hinterher, wir müssen unser Klimaschutzziel erreichen, das ist alles nicht genug. Wir müssen jetzt ganz schnell mit diesem Heizungsgesetz kommen, das ja CO2 sparen soll im Gebäudesektor. Und damit, mit diesem untauglichen Gesetz, leider überhastet, übergriffig, haben sie dem Klimaschutz, glaube ich, mehr Schaden zugefügt, als sie jemals damit hätten erreichen können. Also sie haben auf Basis einer falschen Annahme, einer falschen Wahrheit, falsche Politik gemacht. Und die ist so komplett nach hinten losgegangen, dass am Ende die Grünen aus der Regierung geschossen wurden. Und zweitens, das Heizungsgesetz jetzt in den Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich abgeschafft wird.
Ja, aber das ist dann ja etwas, um den Faden nochmal aufzunehmen. Dann würden Sie ja sagen, das ist durchaus positiv jetzt oder sagen Sie, nee, das ist ja jetzt auch schon wieder nur noch schwarz-weiß?
Ich bin ein großer Fan von Klimaschutz. Ich bin aber ein großer Fan von Klimaschutz, der das Land nicht deindustrialisiert, beziehungsweise die Leute nicht vollständig überfordert und das auch noch ohne Not. Ja, also wir sollten unsere Klimaschutzziele erreichen. Obwohl wir sie schon mehrfach verschärft haben, tun wir das zumindest Stand jetzt. Und dann muss es aber auch irgendwann mal gut sein. Also das kann man nicht immer noch weiter draufsatteln. Ich glaube, man könnte das Heizungsgesetz gut reformieren. Es jetzt komplett abzuschaffen, wenn es dazu kommt, ist noch offen, wäre falsch.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, komplett abschaffen kann man ja schon gar nicht wegen der europäischen Richtlinien.
Sie müssen das Klimaschutzziel erreichen, das nationale, das wird ja nicht abgeschafft, dazu hat sich die CDU schon bekannt, dann kommt noch ein europäisches obendrauf, doppelt genäht hält besser. Die Frage ist halt nur, wie Sie es erreichen wollen. Das Heizungsgesetz können Sie schon abschaffen und es nachher nur über den Preis regeln wollen. Das heißt, Sie machen das Gas zum Beispiel immer teurer, bis die Leute freiwillig sagen, oh Gott, meine Gasheizung, das bringt es jetzt wirklich nicht mehr, ich steige auf was anderes um. Kommt aber und führt dann aber viele Menschen in den nächsten 10 Jahren an einen Rand, wo sie ihre Heizung nicht mehr bezahlen können und deshalb wechseln müssen. Das wird dann sozial nicht ganz einfach. Also schwierig. Und weil Sie nach den Koalitionsverhandlungen fragten, mein Eindruck ist, ob das eine gute Koalition wird oder beziehungsweise eine, die einen klaren Kurs hat, das ist noch nicht klar, weil die Verhandlungen auf einem Stand sind, wo die Leute, die bislang verhandelt haben, wenn man so will, die zweite Reihe, so weit gekommen ist, wie man so kommt in der zweiten Reihe, und jetzt müssen halt die Chefs ran. An bestimmten einzelnen Punkten, wie dem Bürgergeld, ist aber schon eine Menge Veränderung passiert, ja. Und da sind sich SPD und CDU auch schon auf dieser, wenn man so will, mittleren Ebene sehr einig geworden. Und da hat die SPD, der CDU, der CSU auch schon einiges echt geschenkt.
Hören wir einmal einen der Chefs, nämlich Lars Klingbeil. Der hat diese Woche in den Tagesthemen Folgendes gesagt.
Die SPD hat sich bewegt. Ich meine, wir haben ein Wahlergebnis, das uns auch sehr klar die Botschaft mitgibt. Ihr müsst überdenken, ob ihr alles richtig gemacht habt in den letzten Jahren. Und wenn wir im Sondierungspapier klar gesagt haben, bei Migration oder auch bei der Frage Bürgergeld, da verändern wir jetzt auch unsere Position. Da sind wir auch teilweise zu schmerzhaften Kompromissen bereit.
Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Eindruck draußen tatsächlich so sich etabliert hat, dass die SPD der CDU sehr weit entgegengekommen ist. Ich glaube, bei den meisten Leuten ist es ja eher umgekehrt, oder?
Also man hat das Gefühl, dass die CDU bei den Schulden ihre Wahlkampflinie aber deutlich verlassen hat. Um nicht zu sagen, Friedrich Merz hat sein Wort gebrochen, um es mal gerade auszusagen. Mhm. Mindestens mal bei diesen 500 Milliarden für Infrastruktur, das wollte er auf gar keinen Fall. Und das kann er im Nachhinein auch eigentlich nicht wirklich gut argumentieren. Die anderen 500 Milliarden für Verteidigung, da finde ich, kann man argumentieren, dass sich in der Zwischenzeit die Lage einfach derartig verändert hat durch den manifesten Irrsinn des US-Präsidenten. Aber bei Infrastruktur, wie gesagt, ist das echt schwer zu argumentieren für jemanden, der diese Art von Verschuldung nie wollte und das im Wahlkampf auch zu seiner Linie gemacht hat. Also da ist die CDU der SPD, die unbedingt diese Verschuldung wollte und die Schuldenbremse verändern bzw. weitgehend abschaffen wollte, entgegengekommen. Ja, bei Bürgergeld muss man sagen, ist die SPD jetzt schon quasi geeint, so nennt man das. Also da sind sich die Verhandler einig, der CDU weit entgegengekommen und kehrt zurück letztlich zu Hartz IV und verschärft Hartz IV noch ein bisschen. Also das ist eine echte Wende, ein Bruch, wenn man so will, mit der Politik der Ampel in Sachen Bürgergeld, Arbeitsmarktpolitik und in Teilen zumindest der Sozialpolitik. Bei Migration ist es offen,
ja,
wie es ausgeht, bei Steuern auch.
Ja, trotzdem, es ist ja so eine, wie soll ich sagen, Metaebene ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber dieses Gefühl, was sich draußen scheinbar breit macht und noch nicht mal abhängig davon, ob man die Entscheidungen, die getroffen wurden, für richtig oder falsch hält. Ich glaube, diese Frage, die im Raum steht, wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der natürlich sich verbal auch noch so unfassbar weit immer aus dem Fenster gelehnt hat in seinen Formulierungen, dass so ein Mann uns dazu bringt, uns zu fragen, sag mal, haben Wahlversprechen überhaupt noch irgendein Haltbarkeitsdatum? Also das ist doch das, was gerade im Raum steht, und ich leite das dann auch mal gleich weiter zu dem Punkt, dass die AfD seit der Bundestagswahl ja auch noch immer weiter steigt in den Umfragen. Jetzt zuletzt nur noch 2 Prozentpunkte hinter der CDU, 24-26. Das ist doch ein politisches Problem für uns Bürger, dass wir möglicherweise sehr verunsichert sind, wem man eigentlich noch was glauben kann, dass man schon mittlerweile fast immer so abwinkt, ja, bringt ja eh nichts, sie machen, was sie wollen.
Also der Eindruck hat sich eindeutig in Teilen der Gesellschaft festgesetzt. Und muss man sagen, den hat Friedrich Merz noch einmal, was diese Infrastrukturschulden angeht, auch echt befördert. Also da ist an der Stelle von der Schuldenbremse nicht viel übrig geblieben, die er ja im Wahlkampf so groß und hoch gehalten hat. Gleichzeitig, finde ich, muss man das Bild dann auch gerade rücken oder gerade hängen. Und zum einen sagen, es ist immer eine Koalition in Deutschland. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier kann keine Regierung, keine Partei wirklich durchregieren, weil sie alleine regiert. Es ist in letzter Zeit und wahrscheinlich auch für ganz lange Zeit in Zukunft eine lagerübergreifende Koalition. Also links von der Mitte und rechts von der Mitte sind Parteien, und die finden sich in der einen oder anderen Form über den Graben hinweg zu einer Regierung zusammen. Und das bedingt Kompromisse. Und einen der sehr großen Kompromisse, die Friedrich Merz jetzt eingegangen hat, gleich am Anfang, ist die Sache mit den Schulden. Und letzter Punkt, und jetzt darum bin ich nicht ganz sicher, wie das in den Umfragen weitergeht. Sie haben recht, die AfD ist gestiegen wegen des Wortbruches, würde ich mal tippen. Sie wahrscheinlich auch. Gleichzeitig gibt es eine große Mehrheit von Leuten, die finden gut, dass die Schulden gemacht werden. Also sie sagen, ja, Wortbruch, jetzt kriegt die CDU einen mit von mir, Friedrich Merz, Werte, Glaubwürdigkeit und so weiter sinken deutlich. CDU sinkt auch, AfD steigt. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung, nächste Frage, finden Sie eigentlich gut, dass mit der Infrastruktur, mit diesen Verschuldungen, Töpfen, Schuldächer gemacht werden, Brücken eventuell gebaut werden, bla bla bla, finden die Leute zu 70% toll. Und finden sogar Schulden zu deutlich über 50% richtig.
Ja,
ja. Hatten Sie vor der Wahl übrigens auch schon.
Ja, aber
also was wird sich jetzt am Ende durchsetzen? Die Wut über den Wortbruch oder die Erleichterung über, wie soll man sagen, die Investitionen in eine Infrastruktur, zwar mit Schulden, aber immerhin Investitionen in eine Infrastruktur, die bröselt, was ja auch jeder jeden Tag anfassen kann.
Logisch. Der Punkt ist bloß, ich glaube, da sind wir komplett einer Meinung, dass die meisten Menschen ja erstmal sagen, das ist eigentlich ganz gut, was ihr da macht. Scheinbar wollt ihr auch was bewegen. Aber es bleibt trotzdem hängen, wir wurden belogen. Und dieser Punkt, der ist so schwer abzuschätzen. Klar, kann es jetzt natürlich im Laufe des Jahres, der nächsten Monate so sein, dass man sagt, okay, der hat uns zwar belogen, aber vergiss das einfach mal, weil ich sehe ja, dass es in diesem Land besser wird. Oder aber wir steuern auf eine Situation vor und da muss ich immer wieder diesen O-Ton von Alice Weidel rausholen und die möchte ich Ihnen jetzt auch nochmal vorspielen. Der könnte ja tatsächlich schneller Wirklichkeit werden, als wir vielleicht dachten.
Sollte sie das aber nicht tun, ihre eigenen Wähler betrügen, indem sie mit SPD und Grünen in eine Koalition geht, dann kann ich Ihnen prophezeien, dann verspreche ich Ihnen, dass wir die CDU bei den nächsten Wahlen überholen werden und dann haben wir den Regierungsauftrag.
So, und wenn dieser Druck immer weiter steigt, was ja über Jahre einfach ein Fakt in Deutschland war, dass die Kanzlerpartei SPD sich damit abgefunden hat, auf irgendeine Art und Weise, sage ich jetzt mal so flapsig, dass die AfD in den Umfragen vor ihnen lag. Und so ist es dann in den Wahlen auch gekommen. Wenn wir so eine Dynamik dann auch noch mit der CDU bekommen, also so richtig gut ist das nicht.
Nein, so richtig gut wäre das nicht. Also wir sind sicherlich einig. Sagen wir mal so, die stärkste Partei hat nicht immer den Regierungsauftrag.
Das wird
nicht
das kennen wir.
Kohl irgendwann mal. Naja gut, das muss man ja mal gerade rücken. Das ist ja das, was die AfD permanent unterschiebt. Also das sollte man dann schon bei Gelegenheit jeweils gerade rücken. Es ist eindeutig das Ziel der CDU, der AfD, die CDU zu zerstören. Das muss sie auch in Anführungsstrichen. Denn wenn sie Dominanz im rechten Teil des Spektrums haben will, muss sie die vorherrschende, dominante Partei im rechten Spektrum, und das ist nun einmal CDU, CSU, zuvor zerstören. Also die AfD kümmert sich gar nicht mehr um die Grünen. Das war nur die eine Etappe. Die eigentliche Etappe kommt jetzt.
Ja.
Und das ist der Kampf gegen die CDU. Und ihr zu unterstellen, dass sie jeden Tag ihr Wort bricht, weil sie nicht 100% dessen umsetzen kann, was sie selber für richtig hält, beziehungsweise in ihr Programm geschrieben hat. Das ist natürlich ein Witz in Tüten. Das ist in einer Form antipolitisch und antideutsch gedacht, weil in Deutschland konstitutives Element unserer Form von Parlamentarismus und Demokratie Koalitionsregierungen sind. Komplizierte Verhältnisse, dafür aber ziemlich stabile Verhältnisse. Und natürlich kann in einer Koalitionsregierung denklogisch, also es geht gar nicht anders als das, keine Partei in einer Koalition alles durchsetzen kann, was sie will. Das ist unmöglich. Das heißt, die AfD fordert letztlich das Unmögliche, um die CDU am Maßstab des Unmöglichen zu messen. Und das ist schlichtweg unlauter, das ist eine Sauerei. Und das kann man ihnen nicht oft genug um die Ohren hauen.
Ja, ist ja gut, dass Sie das auch so deutlich aussprechen. Da bin ich auch Ihrer Meinung, aber was das Thema, also andersrum gesagt. Wir versuchen in diesem Podcast auch, sage ich mal, Punkte, deswegen hat mich Ihr Buch auch so interessiert, einfach auch bestimmte Sachen einfach mal anzusprechen, nicht auszusprechen, weil das ist ja Quatsch, dass man sie nicht aussprechen darf, aber einfach anzusprechen, um den die Denkrichtung nochmal zu überprüfen. So. Und ich komme gleich, ich führe Sie jetzt so ein bisschen dahin, nochmal zu dem Thema Mehrheitsverhältnisse. Was die AfD angeht, haben wir im neuen Bundestag diese Woche ja auch schon mal erlebt, wie das dort in den nächsten Jahren aussehen bzw. klingen würde. Ich kann uns das jetzt nicht ersparen. Ich spiele das einmal kurz vor.
Sie sind umgekippt in letzter Minute mal wieder, kapituliert vor den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün, haben Sie Ihren Laden eingepackt. Unseren exzellenten Kandidaten Herold Otten, den werden Sie wahrscheinlich wieder aus ideologischen Gründen und eigentlich vor der rot-grünen Mischpoke ablehnen. Das ist wirklich widerlich, das ist erbärmlich, was Sie hier abziehen. Was ist denn das?
Ich bitte Sie bei Ihrer Ausdrucksweise, sich etwas zu mäßigen. Also der Würde unseres Hauses zu entsprechen.
Also ein Stefan Brandner von der AfD, muss jetzt gestehen, der sagte mir vorher gar nichts, aber ich fand diesen Sound natürlich furchtbar, wie der sich ausgedrückt hat. Auch wenn ich diese Gesichter sehe, zum Teil, das ist ja schon wutverzerrt. Klar, das ist Ihre Machart und Ihre Taktik, verstehe ich auch, haben Sie ja eben auch schon ansatzweise erklärt. Gregor Gysi als Alterspräsident hat ja dann versucht, auch noch mäßigend einzugreifen. Aber wir müssen doch jetzt schon mal festhalten, dass die AfD weiter wächst, obwohl sie sich so verhält, obwohl sie Sachen sagt, wo man normalerweise denkt, Kinder, die könnt ihr doch nicht wählen. Dass es mittlerweile fast schon egal ist, weil die Menschen emotional in ihrer Wut zum Teil so aufgeladen sind. Und das ist doch etwas, was einen wirklich, also mich macht das ein bisschen ratlos.
Also ich würde noch nicht den großen Abgesang anstimmen und schon gar nicht sagen, das ist jetzt unweigerlich, das steigt jetzt einfach immer weiter. Also,
nö, kleiner nur die Blick Gefahr.
Moment. Kleiner Blick zurück in die Geschichte, gar nicht so weit. Also, erstens, als Angela Merkel 2005 die Regierung übernahm, hatte sie einen Wahlkampf gemacht mit 2% Mehrwertsteuer rauf, das ist ja, halt nötig, die Karten lang zu hoch. Die SPD hatte ihren Wahlkampf gemacht mit, boah, Merkel-Steuer macht das Leben teuer, 0% Mehrwertsteuer brauchen wir gar nicht, wir haben genug Geld. Sehr witzige Verschiebung, Verdrehung der Verhältnisse. So war das damals. Heraus kam 3% Mehrwertsteuererhöhung. Also ein glatter Wortbruch. Sowohl von Angela Merkel als auch erst recht von der SPD. Mhm. Allerdings flankiert von einer großen Sozialstaatsreform namens Rente mit 67. Aus dem Wortbruch große Wut, erinnere ich mich. Ich war schon, habe schon Innenpolitik gemacht damals und Parlamentsberichterstattung, also auch Kanzlerberichterstattung mit Merkel. Große Wut. Da gab es die AfD in der Form natürlich noch nicht, aber immerhin große Wut. Hat sich dann gelegt, Angela Merkel 4-mal wieder gewählt. Im Laufe der Zeit der großen Koalitionen kam die AfD 2017 in den Bundestag mit 12%. Dann folgte eine ziemlich eiernde letzte Kanzlerschaft Angela Merkels, also die wirklich nicht gerade toll war. Und trotzdem hatte man das zugrunde liegende Problem Migration ein ganzes Stück weit in den Griff gekriegt. Kommt die AfD 2021 raus mit 10,% Krümel. Also sie war gesunken. Man hatte sie gedrückt, knapp fast in die Einstelligkeit. Jetzt kommt sie doppelt so stark raus, nach einer, wie ich finde, leider ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest katastrophal schlechten Regierung der Ampel, die dann einfach im Dauerstreit auseinandergebröselt sind. Nichts Besseres gibt es für die AfD, als wenn das System, in Anführungsstrichen, das sie immer diffamieren, tatsächlich nicht mehr in der Lage ist zu liefern. Weder einen funktionierenden Staat noch eine halbwegs funktionierende, harmonierende Regierung. Also darauf wird es ankommen. Und dann bin ich jetzt nicht so bange, dass man Migrationspolitik, das Migrationsproblem, das nicht nur ein in bestimmten Milieus aufgebauschtes und wahrgenommenes, sondern ein sehr reales Problem ist, das sich als soziales Problem in die Schulen, in die Wohnquartiere, in viele, viele Bereiche zieht, wo die Menschen direkten Kontakt damit kriegen. Also ich glaube, das kann man in den Griff kriegen. Und dieses Land muss mal ein bisschen wachsen wieder, die Wirtschaft zumindest, um der Verunsicherung Herr zu werden. Und auch das wird die AfD könnte die AfD bremsen, wenn es denn gelänge.
Ja, und dann wird man halt sehen. Ja, ich finde das ja gut, dass Sie das so positiv sehen, beziehungsweise uns Mut machen. Vielleicht bin ich da auch zu fatalistisch, dass ich sage, wenn das so weitergeht, das ist ja mein Ausgangspunkt. Ich würde es mir ja wünschen, dass es anders ist. Aber nochmal zu dem anderen Blickpunkt, den ich vorhin angesprochen habe.
Was Sie es angesprochen haben. Es ist auch ein bisschen die Frage, auf welches Terrain wir uns einlassen. wenn wir tatsächlich kaufen, also im Sinne einer falschen Wahrheit, auch wo sie nicht in diesem Buch steht, im Sinne der falschen Wahrheiten kaufen von der AfD die Unterstellung, CDU ist nur glaubwürdig und gut, wenn sie 100% CDU durchsetzt. Und alle ihre AfD-Vorfeldportale, also diese ganzen Krawall- und Krachmacher, machen es genauso. Wenn wir uns darauf einlassen und sagen, ja, wenn er nicht bis in den letzten Spiegelstrich erreicht, was er in seinem Wahlprogramm stehen hatte, dann ist er ein Lügner. Dann machen wir es uns zu einfach und vor allen Dingen der AfD ziemlich einfach. Es ist ein Wortbruch gewesen, so den Kurs zu wechseln bei den Schulden, ja. Aber Sie können von einer Partei nicht verlangen, dass sie 100% durchsetzt, was sie im Wahlprogramm hatte.
Ja,
nicht in einer Koalitionspartei.
Da bleibt dann natürlich, ja, aber Herr Blome, dann bleibt natürlich doch die Frage, wie hätte Friedrich Merz das im Wahlkampf, er wusste es ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der am Wahlabend in Ohnmacht fiel, weil ihm irgendjemand einen Kontoauszug von der Bundesregierung gezeigt hat. Ach Gott, so wenig Geld ist da. Naja, das wirft ja alles über den Haufen. Ach, in Amerika ist auch was passiert. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen die Frage, da wäre ich jetzt wirklich gespannt auf Ihre Antwort. Hätte Friedrich Merz im Wahlkampf, in Anführungszeichen jetzt das Wort, ehrlicher auftreten sollen?
Ich glaube, er hätte sich im Wahlkampf weniger festlegen sollen. Er hätte im Wahlkampf klarer machen müssen, dass dieser Gestus des Durchregierens am ersten Tag meiner Amtszeit mache ich dies und das und dann aber Knallerfall, ganz egal, wer mit mir regiert, der muss dann mitmachen. Das war irreal. Und Leute, die ein bisschen die Politik verfolgen, mussten sagen, das ist jetzt aber sehr, sehr aufgeblasene dicke Backen. Das kriegst du ja niemals sicher durch. Also, er hat sich selber in die Bedulie gebracht, an diesen starken, klaren, scharfen Worten gemessen zu werden, weil er glaubte, dass er nur so die Wahl gewinnen kann. Da kann ich nur sagen, ich glaube, es hat er sich falsch kalkuliert. Zum einen hat er mit diesem tollen, aufgeplusterten Wahlkampf nur 28,5% gemacht. Und ich weiß noch, wie Angela Merkel verspottet hat oder andere,
allerdings,
die irgendwelche Ergebnisse in den 30ern abgeliefert haben, als er nicht in der Politik war. Also mit 28,5% kann man nicht sagen, dass dieser Wahlkampf ein Erfolg war. Im Gegenteil. Und er hat ihn hinter der Wahl, und nun wird er Bundeskanzler aller Voraussicht nach, auch noch in Teufels Küche gebracht. Also kein gutes Ergebnis und dann auch noch in Teufels Küche. Ich würde sagen, das Ding ist an die Wand gegangen.
Okay, aber jetzt doch noch mal weitergedacht, wegen der parlamentarischen Mehrheiten. Da hätte ich noch mal so zwei, drei Punkte, wo ich zum Schluss unseres Gesprächs einmal ansetzen möchte. Dieser Herr, den wir von der AfD eben gehört haben, der in seiner Wortwahl natürlich völlig indiskutabel war, aber hat er möglicherweise, wir fragen uns das jetzt mal ganz offen, mit seiner Kritik an der Wahl des Bundestagsvizepräsidenten dann doch irgendwie recht?
Ja, hat er. Auf eine bestimmte Art und Weise. Ich würde es gerne umdrehen. Ich würde mir weniger gerne der Frage nachgehen, ob der Mann recht hat, als der Frage, wie verhält sich jetzt eigentlich der Bundestag klug?
Ja.
Also die rechtlichen Parteien, muss man ja sagen.
Darf ich dazu, bevor Sie uns das einmal erklären, Herr Blome, nur ich will Sie nicht unterbrechen in Ihrem Redefluss. Ja. Ich möchte nur noch einen O-Ton beisteuern, dazu von Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD bei Phoenix.
Wir könnten aufstellen, Jesus Christus und Mahatma Gandhi, die würden nicht gewählt werden, oder Barack Obama oder wen auch immer, weil, und das berechtigt uns ja vom Kartell zu sprechen, wir können machen, was wir wollen, es ist Ihre Strategie, politische Strategie, die größte Oppositionspartei auszugrenzen, zu diabolisieren mit Brandmauern und so.
Lassen wir das mal mit dem Kartell und diese ganzen Formulierungen weg, aber was wäre die AfD ohne Opferrolle?
Die Frage ist falsch gestellt, wenn ich das sagen darf.
Ja, natürlich, bitte.
Denn die AfD wird immer behaupten, dass sie ein Opfer ist. Also was immer sie ihr geben, sie wird trotzdem behaupten, wir sind ein Opfer, wir haben ja noch nicht alles. Man enthält uns etwas, wir wollen alles und solange wir nicht alles haben, sind wir ein Opfer der Umstände beziehungsweise des Kartells. Wahaha.
Ja,
also die Opferrolle kriegen sie denen nicht abgenommen. Das ist auch naiv. Und trotzdem, finde ich, sollte der Bundestag beziehungsweise die anderen Parteien im Bundestag überlegen, ganz einfach sich die folgende Frage stellen. Man hat es nun über mehrere Jahre beziehungsweise zwei Legislaturperioden auf dem Kurs versucht, die kriegen keine Ämter, weil sie der Würde dieses Hauses sich nicht würdig erweisen. So kann man das eindeutig sehen.
Ah ja, aber hallo.
Aber jetzt hat sich die Gruppe verdoppelt. Und ist die Schlussfolgerung daraus, okay, das machen wir jetzt einfach weiter so. Wir geben denen keinen Vizepräsidenten und auch in dieser Runde kriegen sie keine Ausschussvorsitzenden, weil sie sich der Würde des Hauses nicht würdig erweisen. Und das würden sie auch weiterhin nicht tun, denn die stellen nicht Mahatma Gandhi auf und auch nicht Jesus Christus oder wie der Kollege von Phoenix dann geantwortet hat, die würden bei ihnen
auch gar nicht in der Partei sein, ganz genau.
Das war wirklich sehr, sehr, sehr schlagfertig von dem Kollegen, bravo. Und trotzdem muss man sich fragen, ist weiter so jetzt aus Sicht der anderen Parteien wirklich die Lösung? Und da habe ich erhebliche Zweifel. Ich habe jetzt auch keinen besonders guten Vorschlag. Es ist so, dass man Ausschussvorsitzende von der AfD nehmen könnte, weil man die auch wieder abwählen kann, wenn sie Mist bauen. So ist es nämlich in der ersten, also 2013 bis 2017 mal passiert. Da könnte man sagen, wir probieren es mit euch. Ihr Pfosten, ihr kriegt jetzt einen Haushaltsausschuss oder ihr kriegt gemäß eurer Größe die Ausschüsse und wenn ihr Mist baut, wählen wir euch wieder ab. Haken, mit dem Bundestagsvizepräsidenten können sie das nicht. Den wählen sie einmal und dann müssen sie ihn 4 Jahre lang ertragen und kriegen ihn dann nicht wieder rausgehebelt. Auch nicht mit Mehrheit. Und insofern weiß ich nicht genau, es ist schwierig, es umzusetzen, ja. Nur ich glaube, reflexartig, und so ist es passiert, Friedrich Merz reflexartig machen wir nicht. Lars Klingbeil reflexartig machen wir nicht und die anderen Parteien sowieso. Reflexartig zu sagen, wir machen es genauso wie bisher. Es ist uns vollkommen egal, ob die sich verdoppelt haben oder ob die so oder so sind. Was die Leute draußen sagen, ist uns Schnurz, wir machen es einfach so weiter. Das ist zu einfach. Weiter so ist keine Option im Umgang mit der AfD.
Ja, und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin angedeutet hatte, worauf ich nochmal hinaus möchte. Sie sagen zu Recht, wir haben hier eine parlamentarische Demokratie, du musst halt eine Mehrheit haben. So ist es nun mal. Trotzdem macht es einen schon nachdenklich, dass wir, Sie kennen diese schrecklich gefärbten Karten, rechts ist alles in Deutschland blau. Und diese Menschen werden wahrscheinlich, vielleicht irre ich mich, aber die werden auf Dauer immer mehr das Gefühl haben, gerade bei solchen symbolhaften Entscheidungen wie jetzt im Bundestag, wir werden ja hier sowieso mit unserer Meinung nicht berücksichtigt und wir werden von allen politischen Entscheidungsfindungen auf Bundes- und Landesebene einfach ausgeschlossen. Und ich glaube, das macht den Frust noch größer, ob da eine extrem gute Politik, wie Sie es vorhin ja auch beschrieben haben, auf welchen Feldern da was passieren müsste, ob das dann reicht, da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich bin auf Ihre Analyse gespannt. Weil es ist einfach blau. Da drüben auf der rechten Seite des Landes ist es einfach blau und da können Sie sich ja Kopf stellen. Es ist einfach so und diese Menschen werden ja in keiner Form das Gefühl haben, sie werden berücksichtigt und gehören aber natürlich zu unserem vereinten Vaterland.
Selbstverständlich.
Aber Sie wissen, was da der Konflikt ist.
Die Frage ist, hat es noch, also die ganz banale, aber ungeheuer schwierige Frage lautet doch, gibt es überhaupt noch etwas, was der Staat, die Regierungen in diesen Bundesländern oder auf Bundesebene tun können, dass diese Wähler oder Teile dieser Wählerschaft der AfD rational erreicht, im Sinne von, ich hatte einen Grund, weshalb ich AfD gewählt habe. Es war nicht der Grund, ich bin ein Nazi. Denn bei weitem sind nicht alle Wähler der AfD Nazis. Sie wählen halt Nazis. Zumindest in Teilen der AfD-Führung gibt es Nazis und die werden gewählt von den Menschen, die selber keine sind. So sei es. Schlimm genug. Also, wenn wir mal die restvernünftigen Gruppenwähler der AfD nehmen, die einen Grund hatten, einen rationalen Grund. Ich finde, der Staat funktioniert nicht richtig. Ich finde, es gibt zu viel Migration, whatever. Wenn denen quasi entgegengekommen wird durch Regierungshandeln, man sagt, ja, wir haben erkannt, das war dein Grund, den bearbeiten wir jetzt. Das Problem, das sich dahin getrieben hat, das räumen wir aus der Welt, das lösen wir. Kommst du dann zurück? Fragezeichen. Das unterstellt eine gewisse Kundenbeziehung dieser Wähler zum parlamentarischen System insgesamt. Also, seine Nachfrage nach einer Problemlösung wird befriedigt, dann sagt er, okay, habe ich verstanden, dann wähle ich jetzt wieder in Anführungsstrichen normale Parteien, weil ich ja diese AfD dann nicht mehr wählen muss, die mir die Lösung nicht bieten kann, weil sie niemals an die Regierung
kommt. Das wäre ungefähr das, was wir in Dänemark erlebt haben, auch wenn man das nicht immer hundertprozentig vergleichen kann.
Mindestens mal in puncto Migration, ja. Haarscharf. Und auch in anderen Ländern hat das durchaus funktioniert. Und auch, wenn man so will, bei uns hat es funktioniert. Ich erinnere noch einmal an den Umstand, AfD bundesweit bei 12 in der einen Wahl und 4 Jahre später, und das waren wirklich nicht die besten Jahre einer Bundesregierung, waren es nur noch 10. Das geht. Ich glaube immer noch, dass das geht. Aber jetzt sind wir auf einem deutlich höheren Niveau und wir haben, glaube ich, einen deutlich größeren, gefestigten Block von Leuten, die sagen, ich will so lange AfD, bis die an die Macht kommen.
Das ist, glaube ich, da haben sie, glaube ich, tatsächlich den Kern getroffen. Für viele, glaube ich, trifft das zu. Ich wähle die so lange, oder aber auch Menschen sagen, also wenn das jetzt nicht besser wird, dann wähle ich jetzt auch mal AfD, weil es ja scheinbar nicht anders funktioniert. Das ist der Punkt. Also sie machen uns ja im Grunde, würde ich jetzt sagen, weil das mit der AfD, Sie merken, mich treibt das doch ziemlich um, weil diese Mechanismen, die dahinter stecken, sind ja teilweise nicht immer genau zu erklären. Mich treibt das ziemlich um. Sie machen uns Mut. Und dafür sage ich jetzt erstmal danke. Ich sage aber auch ansonsten danke für die letzten 40 Minuten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß auch auf der Buchmesse in Leipzig. Und ich darf Ihr Buch wirklich tatsächlich nochmal empfehlen. Sie haben vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, das ist hier eine Dauerwerbesendung. Das habe ich nicht so empfunden und das war auch nicht so geplant. Ich hätte über Ihr Buch nicht gesprochen, wenn es mir nicht tatsächlich auch, ich will jetzt nicht sagen, weitergeholfen hätte. Sondern es ist einfach gut, seine Perspektiven immer noch mal von allen Seiten zu überprüfen. Falsche Wahrheiten, 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. Ich glaube, dieses Buch ist tatsächlich eine ganz gute Idee gewesen von Ihnen.
Das freut mich. Vielen Dank. Und vielen Dank für das Gespräch vor allen Dingen.
Ja, ich sage auch danke. Also für Sie und für alle Hörer ein tolles Wochenende. Viele Grüße nach Leipzig.
Danke und tschüss.
Jetzt noch ganz schnell ans Ende gepackt. Ich wiederhole nochmal unseren Hinweis vom Anfang. Dieser Podcast macht jetzt eine Frühjahrspause, damit Sie, liebe Podcast-Freunde, sich am kommenden Freitag nicht wundern, warum von uns nichts Neues kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Marze Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.